RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Anke Arndt. Guten Morgen. Hunderttausende Menschen sind zum traditionellen Umzug des Karnevals der Kulturen in Berlin gekommen. Die Veranstalter sprachen von 750.000 Besuchern. Die Polizei äußerte sich zurückhaltender. Ricardo Westphal, RBB 24.
Die Polizei sprach von Besucherzahlen im sechsstelligen Bereich. Die Stimmung sei ausgelassen und friedlich gewesen. Die Parade fand zum ersten Mal im Osten Berlins statt, in Friedrichshain. Die Stammstrecke in Kreuzberg konnte wegen einer Großbaustelle nicht genutzt werden. 68 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren aus aller Welt zogen auf der Frankfurter Allee und der Karl-Marx-Allee entlang, tanzend, trommelnd oder singend. Aufwendige Kostüme, bunte Farben und internationale Musik prägten das Straßenbild.
Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt die Pläne von Bundesinnenminister Dobrindt, die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten auszustatten. Von solchen Tasern verspreche man sich gerade an Bahnhöfen einen Mehrwert, sagte GdP-Chef Roskopf der ARD. Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
An den Bahnhöfen nehme die Gewaltbereitschaft zu, auch mit Messern und anderen gefährlichen Gegenständen, so Roskopf. Deutliche Ablehnung kommt aus der Linkspartei. Beim Einsatz von Tasern sinke die Hemmschwelle. Statt zu deeskalieren, würde noch mehr aufgerüstet. Mit den Geräten können aus kurzer Entfernung Elektroschocks abgegeben werden. Die führen dazu, dass sich Muskeln zusammenziehen. Dadurch werden Menschen handlungsunfähig.
Auf Anweisung von US-Präsident Trump sind in Los Angeles die ersten Soldaten der Nationalgarde eingetroffen. Das hat das Militär bestätigt. Demnach sind 300 US-Soldaten im Einsatz. Trump hatte angeordnet, bis zu 2000 Soldaten zu schicken. Anlass sind die anhaltenden, teils gewaltsamen Proteste gegen die US-Einwanderungsbehörde. Diese hatte bei Razzien Migranten festnehmen lassen. Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Spieltag der Bundesliga sicherten sich die Füchse bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim mit einem 38:33 den ersten Tabellenplatz. Im Nations League-Finale hat Portugal gegen Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen gewonnen. Zuvor hatte die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel um Platz 3 gegen Frankreich 0:2 verloren. Der spanische Tennisprofi Carlos Alcaraz hat die French Open in Paris gewonnen. Im Finale schlug er den Italiener Jannik Sinner in 5 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts weiter viele Wolken, stellenweise Schauer. Nur im Norden Brandenburgs etwas aufgelockert, Tiefstwerte 11 bis 9 Grad. Heute anfangs abziehender Regen, dann wieder wechselhaftes Schauerwetter mit nur wenig Sonne bei 18 bis 20 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, es ist ein Falschfahrer auf der B35 Germersheim Richtung Bretten. Zwischen Germersheim und Philippsburg-Rheinsheim kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte äußerst rechts fahren, nicht überholen. Und die A2 Dortmund Richtung Oberhausen ist zwischen Gelsenkirchen-Bühr und Essen-Gladbeck nach einem Unfall gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Die kommt aus Hamburg von NDR Info mit Milat Kupay. Willkommen. Und wir starten mit einem Rückblick. Genau vor einem halben Jahr ist das passiert, womit gerade viele Menschen aus Syrien so gar nicht gerechnet haben. Der langjährige Diktator Assad wurde gestürzt, floh ins Ausland. Seitdem kontrolliert die islamistische HTS-Miliz weite Teile des Landes. Übergangspräsident Al-Shara sagt, das neue Syrien solle ein Land für alle Volksgruppen und Minderheiten sein. Hält er sein Versprechen? Welche Rolle spielt der neue Staatsrundfunk? Und was bedeuten der Wegfall der US- und EU-Sanktionen für Syrien? 6 Monate Zeitenwende in Syrien. Und da stellt sich die Frage, wie steht das Land heute da? Anna Osius fasst die Entwicklungen zusammen.
Am Grenzübergang Bab al-Salami von der Türkei nach Syrien herrscht reger Betrieb. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen Kleinlaster, bepackt mit Matratzen und Kleiderschränken, das Hab und Gut auf eine Ladefläche zusammengeschnürt. Menschen, die zurück in ihre Heimat wollen. Auch Ahmed al-Hadid beginnt ein neues Leben.
Ich habe Syrien vor 10 Jahren verlassen und in der Türkei gelebt. Jetzt, wo Syrien befreit ist, kehren wir zurück. Wir haben unsere Sachen gepackt, unsere Arbeit gekündigt und starten neu. Es ist eine finale Rückkehr.
Und Ahmed ist bei Weitem nicht der Einzige. Ein Beamter am Grenzübergang erklärt:
Bislang haben wir rund 100.000 syrische Bürger hier abgefertigt. Die Zahlen steigen täglich. Es sind momentan rund 1.000 am Tag. Wenn das türkische Schuljahr endet, rechnen wir noch mit deutlich höheren Zahlen.
Syrien sortiert sich neu. Wirtschaftlich hofft das bitterarme Land auf einen Aufschwung, nachdem die USA und die EU angekündigt haben, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, ist das Rennen um Investoren eröffnet, vor allem die Türkei und die Golfstaaten, enge Verbündete der neuen islamistischen Machthaber Syriens, haben großes Interesse, das kriegszerrüttete Land aufzubauen. So wollen Saudi-Arabien und Katar die Gehaltszahlungen für syrische Beamte unterstützen. Und Katar hat angekündigt, die Energieversorgung wiederherzustellen. 4 Gaskraftwerke und eine Solaranlage sollen gebaut werden. Doch die 7-Milliarden-Dollar-Pläne für neue Kraftwerke werden wenig bewirken, wenn Damaskus bewaffnete Banden nicht daran hindern kann, Stromkabel zu stehlen.
Wir haben mit der Instandsetzung von 9 völlig zerstörten Masten begonnen,
berichtet Khaled Aboudi von der syrischen Elektrizitätsbehörde.
20 bis 30 Kilometer vom Ort des ersten Schadens entfernt wurden wir von einem neuen Diebstahl überrascht. Wir begannen mit der Reparatur. Wir waren noch nicht fertig, als sich etwas weiter der nächste Diebstahl ereignete. Bis heute konnten wir die Leitung nicht wieder in Betrieb nehmen.
2/3 des Stromnetzes in Syrien sind entweder völlig zerstört oder müssten dringend saniert werden. Für die Menschen bedeutet das, wenn überhaupt, gibt es nur wenige Stunden Strom am Tag. Der Wiederaufbau Syriens ist eine Mammutaufgabe. Das Land hat neben den Kriegsschäden jahrzehntelangen Sanierungsstau. Das merkt man auch an der Börse in Damaskus, die den Betrieb nach einem halben Jahr Pause nun wieder aufgenommen hat. In der Hoffnung, dass nach Ende der Sanktionen die Wirtschaft in Schwung kommt.
14 von 28 Unternehmen haben den Handel wieder aufgenommen,
beschreibt Börsenmanager Suleyman Musselli.
Wir hoffen, dass wir von der Aufhebung der Sanktionen profitieren und unsere Systeme erneuern können. Eine moderne Technik würde uns beim Handel und bei der Überwachung helfen.
Noch sind Aufschwung und Wirtschaftsboom nicht mehr als große Hoffnungen. Die Realität der Syrerinnen und Syrer hat mit Wohlstand meist nichts zu tun. Die Vereinten Nationen mahnen, ein Großteil der Bevölkerung lebt nach wie vor unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als 2 Dollar am Tag.
16,5 Millionen Syrerinnen und Syrer brauchen humanitäre Hilfe,
so Ramesh Rajasingham von OCHA.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat Schwierigkeiten, sich ausreichend zu ernähren. Fast 3 Millionen sind von Hunger bedroht.
Dazu kommen neue Wellen von Gewalt, die einige Regionen Syriens erschüttert haben und Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa aufkommen lassen. Der ehemalige Dschihadist gibt sich zwar als Islamokapitalist und betont gemäßigt, er beteuert, dass Minderheiten integriert werden sollen, doch die Realität sieht anders aus. Massaker an Alawiten im März, Gewalt gegen Drusen 2 Monate später, nun erneute Meldungen über Tote und entführte Alawiten. Werden die Minderheiten in Syrien nicht genug geschützt? Nahostforscher Kawa Hassan.
Das Verstörende ist, die Täter dieser Verbrechen kamen bislang ungestraft davon. Es hat bisher keine offizielle Untersuchung der Vorfälle von Seiten der syrischen Regierung gegeben. Und das wirft Fragen auf. Wie weit ist die syrische Regierung überhaupt bereit, gegen religiös motivierte Gewalt vorzugehen?
Behandeln internationale Politiker die neue syrische Regierung zu unkritisch? Hat al-Sharaa die islamistischen Strömungen und Milizen im Land nicht genug unter Kontrolle? Das Ziel, eine einheitliche Armee aufzubauen, scheint noch in weiter Ferne zu sein. Außerdem hat Israel durch zahlreiche Luftangriffe auf Syrien große Teile der militärischen Anlagen zerstört. Auch ist noch nicht klar, wie sich die Autonomie der Kurden im Norden Syriens entwickelt. Und die Christen des Landes machen sich Sorgen wegen islamistischer Tendenzen.
Das gab es so in Syrien noch nie,
sagt der Bischof von Homs und Hama, Julian Jakub.
Wir fühlen uns wie Fremde im eigenen Land. Das beeinträchtigt zweifellos die Freiheit des Einzelnen und die Menschenrechte.
Ein ein Thema, das im neuen Staatsfernsehen wohl kaum eine Rolle spielen wird. Der neue Fernsehsender erscheint zwar in modernem Gewand, bleibt aber Sprachrohr der Regierung und zeigt eine deutliche Nähe der neuen Machthaber zur Türkei und zu den Golfstaaten. Von tatsächlicher Pressefreiheit ist das Land noch weit entfernt, sagt der syrische Journalist Mazen Bilal.
Die Pressefreiheit ist eng mit der politischen Lage im Land verknüpft. Solange es noch keine klare Definition des Staates gibt, kann sich keine Freiheit für die Medien entwickeln. Äußerlich scheint die Freiheit größer zu sein als vorher. Aber wir müssen das mit Vorsicht genießen, denn das gesamte politische System muss sich erst noch herauskristallisieren.
Ein Staat steckt in den Kinderschuhen. Wohin diese Schuhe Syrien tragen, ist ein halbes Jahr nach Assads Sturz an vielen Stellen noch unklar.
Die jetzige Regierung in Syrien hat zwar erreicht, dass die Sanktionen gegen das Land aufgehoben wurden, aber es besteht weiter die Gefahr, dass sich Syrien mittelfristig wieder in Richtung einer Diktatur entwickelt. Das ist die Meinung von Moritz Behrendt. Hier hören Sie seinen Kommentar.
Die Meinung.
Diktaturen dauern nicht ewig. Das bleibt auch ein halbes Jahr nach dem Sturz von Bashar al-Assad die wunderbare Botschaft aus Syrien. Eine Botschaft, die möglicherweise auch in anderen Ländern und Weltgegenden Hoffnung vermitteln kann. Aber Diktaturen haben ein Nachleben. Zum Erbe des Assad-Regimes gehören Städte, die in Schutt und Asche liegen, ebenso wie tiefsitzendes Misstrauen und Hass zwischen den Bevölkerungsgruppen. Das Land wieder aufzubauen und die Bevölkerung auszusöhnen, wird Jahrzehnte dauern. Ein halbes Jahr ist da nicht viel Zeit. Das entbindet die aktuellen Machthaber aber nicht von ihrer Verantwortung. In den ersten Monaten im Amt haben Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa und seine Minister manches Positives bewirkt, aber auch gravierende Fehler begangen sowie Entscheidungen getroffen, bei denen noch nicht abzusehen ist, wie sie sich auswirken. Grundsätzlich ist Syrien freier als noch zu Assads Zeiten. Damals prägte die Angst vor den Sicherheitskräften und den Geheimdiensten den Alltag fast aller Syrer. Heute können Menschenrechtsaktivisten in Damaskus demonstrieren, über Politik kann einigermaßen offen diskutiert und gestritten werden. Zu den großen Erfolgen der islamistischen Machthaber gehört die internationale Anerkennung. Dem ehemaligen Dschihadisten al-Sharaa ist es gelungen, sich als seriöser und pragmatischer Staatsmann zu präsentieren. Der Lohn dafür sind die Ankündigungen aus den USA und der EU, die gegen Syrien verhängten Wirtschaftssanktionen aufzuheben. Dafür hatten die Türkei und die Golfstaaten geworben. Als Verbündete der neuen Regierung in Damaskus versprechen sie sich viel von Investitionen in dem kriegszerstörten Land. Wenn die Gelder ins Land kommen, dann gilt es kritisch zu beobachten, ob davon auch alle Syrer profitieren oder nur diejenigen, die den aktuellen Machthabern nahestehen. Denn das große Versprechen, auch Minderheiten in den Neuaufbau des Staates einzubinden, hat die Regierung bislang nicht erfüllt. Darüber kann die Besetzung einiger Kabinettsposten mit Christinnen, Drusen und Alawiten nicht hinwegtäuschen. Die Regierung von Ahmed al-Sharaa hat auf kompletter Linie versagt, als es im Frühjahr darum ging, die Angehörigen der Glaubensgemeinschaft der Alawiten vor Massakern zu schützen. Sie ist zu spät eingeschritten, als bewaffnete Islamisten Drusen angegriffen haben. Die Minderheiten in Syrien leben heute in Angst. Möglicherweise ist es für Syrien gar nicht die größte Gefahr, dass die Übergangsregierung im ganzen Land ihr islamistisches Gesellschaftsmodell durchsetzen könnte. Vielmehr ist zu befürchten, dass das Land mittelfristig wieder auf eine autoritäre Herrschaft hinsteuert. In den ersten Monaten standen für Ahmed al-Sharaa und Co. die eigene Herrschaftssicherung im Mittelpunkt. Die Übergangsverfassung behindert echte politische Opposition. Das darf auf Dauer nicht so bleiben. Denn unter einer Diktatur haben die Syrer schon viel zu lange gelebt.
Das war die Meinung von Moritz Behrendt. Papst Leo XIV., das neue Oberhaupt der katholischen Kirche, hat in seiner ersten Pfingstbotschaft zum Frieden in der Welt aufgerufen. Vor tausenden Menschen auf dem Petersplatz sagte er, zur Versöhnung gehöre die Bereitschaft zum Gespräch auch in Kriegen. Anna Giordano.
Auf dem Petersplatz bat der vor genau einem Monat neu gewählte Papst Leo XIV. Um den Geist Christi. Dieser eröffne überall, wo Krieg herrscht, Wege der Versöhnung, er erleuchte die Regierenden, so der Papst wörtlich. Zuvor hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche den Pfingstgottesdienst gefeiert und in seiner Predigt seinen Vorvorgänger Benedikt XVI. Zitiert mit den Worten, die Kirche muss die Grenzen zwischen den Völkern öffnen und die Barrieren zwischen Klassen und Rassen niederreißen. An dem Gottesdienst nahmen auch zahlreiche Anhänger geistlicher Bewegungen teil. Einige dieser Bewegungen sind wegen religiöser Sonderwege in der Kirche umstritten. Der Papst rief explizit zur Überwindung von Streit und zur Einheit in der Kirche auf. Auch auf das Thema Einsamkeit ging er ein. Es sei traurig zu beobachten, wie in einer Welt, in der es eigentlich immer mehr Möglichkeiten zur sozialen Begegnung gäbe, viele Menschen einsamer würden. Stets verbunden und doch unfähig, Netze zu knüpfen, so Leo der 14. wörtlich. Der Geist Gottes überwinde den Egoismus, er schaffe Verbindungen. Vor dem feierlichen Gottesdienst war der Papst im Papamobil durch die Menge gefahren und hatte viele Menschen und vor allem Kinder gesegnet.
Die ARD-Infonacht.
In Los Angeles, in den USA, da braut sich was zusammen. Es gibt massive Proteste, nachdem die Bundesbehörde ICE mit Razzien gegen Migrantinnen und Migranten vorgegangen ist, um sie abzuschieben. Bei den Protesten gab es zuletzt Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstrierenden. Präsident Donald Trump hat schon reagiert und nun die Nationalgarde nach Kalifornien geschickt. Unsere Korrespondentin Giselle UK beobachtet das Ganze aus New York. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie ist denn die aktuelle Lage?
Ja, in den vergangenen Stunden seit heute Morgen Ortszeit sind nach und nach die Soldaten der Nationalgarde in Los Angeles eingetroffen. Einige stehen vor dem Metropolitan Detention Center in der Stadt. Das ist eine Hafteinrichtung, wo auch viele hingebracht wurden, die bei den Razzien der US-Einwanderungsbehörde festgenommen worden sind. Genau vor dieser Hafteinrichtung haben in den vergangenen 2 Tagen auch schon Demos stattgefunden. Und heute stehen da eben Soldaten mit Langwaffen und gepanzerten Fahrzeugen. Und auch für heute haben Menschen wieder Proteste genau an diesem Ort angemeldet. Bisher sind das aber noch sehr wenige.
Wenn wir jetzt mal auf die Gruppe der Demonstrierenden schauen, wer geht da in Los Angeles aktuell auf die Straße?
Das sind natürlich Menschen, die nicht einverstanden sind mit der verschärften Einwanderungspolitik von Trump. Leute, die selbst betroffen sind, weil sie sich Sorgen machen um ihre Familienmitglieder oder Freunde. Viele der illegalen Einwanderer leben ja schon seit Jahrzehnten in L.A. und haben eben jetzt Angst, dass sie festgenommen und abgeschoben werden. Es gibt aber auch Aktivistengruppen oder zivilgesellschaftliche Gruppen, die auf die Straße gehen. Es demonstrieren aber auch Mitglieder von Gewerkschaften. Der Präsident der größten kalifornischen Arbeitnehmer Gewerkschaft, David Huerta, der ist nach Angaben seiner Kollegen vor 2 Tagen sogar selbst festgenommen worden, weil er eine der Razzien dokumentiert haben soll.
Jetzt haben wir es ja anfangs gesagt, Trump hat nun 2000 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert. Welche Reaktionen gibt es dazu? Was sagt denn beispielsweise der Gouverneur von Kalifornien, der ja immerhin ein demokratisch gewählter Gouverneur ist?
Also Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, hatte sich ja direkt dazu geäußert und gesagt, dass er sich Sorgen macht, dass die Soldaten zu einer Eskalation der Situation führen könnten. Er sagt, dass er das Vorgehen von Trump als absolut provokative Machtdemonstration sieht. Im Normalfall kontrollieren die US-Bundesstaaten ja selbst die Soldaten der Nationalgarde, und dass ein US-Präsident die Soldaten selbst anweist, aktiv zu werden, gegen den Willen des vor Ort zuständigen Gouverneurs, das ist absolut unüblich und aus Sicht von Newsom auch unnötig, weil die Polizei laut eigener Aussage vor Ort einfach alles im Griff hatte die letzten beiden Tage.
Und es hat ja auch seit 60 Jahren so etwas nicht gegeben, dass ein US-Präsident in dieser Form auf die Nationalgarde zurückgegriffen hat. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es auch nicht die Aufgabe der Nationalgarde, lokale Proteste zu unterbinden. Warum reagiert Trump so?
Für mich sieht das ein bisschen so aus, als wollte Trump nochmal seine harte Hand in der Migrationspolitik demonstrieren und zeigen, dass er da keine Kompromisse machen will und Widerstand und Proteste auch nicht akzeptiert. Dafür holt er sich jetzt eben sogar die Hilfe von Soldaten, und möglicherweise tut er das deshalb, weil er bisher bei dem Thema definitiv hinter den Erwartungen seiner Anhänger zurückgeblieben ist. Trump hatte ja im Wahlkampf eine deutlich höhere Zahl von Abschiebungen von kriminellen Migranten versprochen. Erreicht hat er diese selbstgesetzten Ziele bisher aber nicht, obwohl seine US-Einwanderungsbehörde relativ aggressiv vorgeht und teilweise auch relativ willkürlich Menschen festnimmt. Und trotzdem hat zum Beispiel im Vergleich Präsident Obama in seiner Amtszeit im Schnitt monatlich sogar mehr illegale Migranten abgeschoben als Trump jetzt.
Ja, und wir wissen, dass Trump ja versucht, diese Proteste in gewohnter Manier für sich umzudeuten, erklärt die aktuelle Lage damit, dass sowohl Los Angeles als auch Kalifornien unter demokratischer Führung stehen, so nach dem Motto, die können das eh nicht. Verfängt diese Erzählung?
Das kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt. Natürlich haben sich alle Demokraten sehr kritisch zu Trumps Einmischung geäußert. Die sehen das als weiteren Schritt, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit zu unterdrücken und demokratische Rechte einzuschränken. Trump und seine Republikaner wiederum sprechen von Krawallen und Plünderungen bei den Protesten und betonen, dass Steine auf Polizisten geworfen worden sein sollen und sie auch besorgt seien um die Sicherheit der Beamten der US-Einwanderungsbehörde. Die führen diese Razzien ja durch. Ob diese Argumentation bei den US-Bürgern verfängt? Also ich würde sagen, bei den MAGA-Anhängern, also bei den Make America Great Again-Fans, kommt das mit Sicherheit an. Insgesamt sehen wir aber in Umfragen, dass die Zustimmungswerte für Trump seit seinem Amtseintritt insgesamt zurückgehen, vor allem wenn es um die Wirtschafts- und Zollpolitik von ihm geht.
Momentan beschränken sich die Proteste auf Los Angeles. Gibt es auch an anderen Orten im Land Proteste? Könnte sich das Ganze ausweiten?
Also ich sitze ja in New York und auch wir sind wie LA eine Sanctuary City, also eine Stadt, die nicht gezielt gegen illegale Migranten vorgeht und ihnen deshalb gewissermaßen einen Schutzraum bietet. Seit Trump im Amt ist, haben aber auch wir hier Razzien von der US-Einwanderungsbehörde erlebt und interessanterweise waren die Reaktionen hier sehr zurückhaltend, nur sehr wenige Proteste dagegen, das hat uns selbst sehr überrascht. Ob sich das jetzt ändert, ist die Frage. Bisher ist das hier am Wochenende ruhig geblieben, auch landesweit an anderen Orten. Das ist jetzt schwer vorherzusagen, ob sich das in den kommenden Tagen ändert.
Der amerikanische Präsident schickt die Nationalgarde auf Demonstrierende in Kalifornien los. Das waren Informationen und Einschätzungen aus New York von unserer Korrespondentin Giselle Okar. Wir haben vor der Sendung gesprochen. Er war ein echtes Nordlicht und eine der prägendsten Stimmen und Gesichter des Norddeutschen Rundfunks, Carlo von Tiedemann. Jahrzehntelang hat er die Menschen im Norden unterhalten, informiert und begleitet, charmant, schlagfertig und unverwechselbar. Jetzt ist Carlo von Tiedemann im Alter von 81 Jahren gestorben. Lars Henning erinnert an seine schönsten Radio- und Fernsehstationen.
Das ist die Melodie, die du nie aus dem Kopf rauskriegst. Das ist so geil gewesen, die Zeit.
Die aktuelle Schaubude war der Karrierestart für Carlo von Tiedemann. Fast 1000 Mal führte er ab 1974 mit frechen Sprüchen und seiner für damalige Zeit lockeren Art durch die Sendung. Unter anderem mit Alida Gundler.
Wir waren frech. Und das war also ein Hauptargument, dass man uns gesehen hat, weil der Zuschauer hat gemerkt, da stehen zwei Beknackte. Und die haben tierischen Spaß an ihrem Job und das kam rüber.
Seine Fernsehanfänge hatte er allerdings nicht als Moderator.
Wir beginnen unser Programm gleich mit einer Schaltung zum Übertragungswagen in die Halle der Sonderschauen zu Carlo von Tiedemann.
Tja, guten Abend, meine Damen und Herren.
Meine allererste Schaubude, da war ich Außenreporter und ich war auf der Internorga, der großen Fressorgie, und habe mich zwischen Wurst und Schinken durchgeackert, hatte so ein Schweinelampenfieber.
Dabei hatte er das Reportieren von der Pike auf gelernt. Karl Ferdinand Hans-Joachim Franz Friedrich von Tiedemann, so sein vollständiger Name, wurde in Pommern geboren und war Sohn eines preußischen Generalleutnants. Schon bei der Ausbildung zum Verlagskaufmann bei Axel Springer war klar, nicht Zahlen, sondern Menschen interessieren ihn. Es folgte ein Volontariat bei der Cuxhavener Allgemeinen, Reportereinsätze beim Hamburger Abendblatt und Springer Auslandspresse in Buenos Aires. Aber der heimliche Traum war das Radio. Und so kam der Mann mit der sonoren Stimme und dem markanten Schnauzbart 1971 zum NDR.
Ich habe schon als Kind eben anderen Kindern eben wirklich hervorstechende Knoten in die Ohren gesappelt. Ich mochte immer gerne reden. Da ist man natürlich im Radio genau richtig.
Der direkte Kontakt zu den Menschen, das lag ihm. NDR 2 von 9 bis halb 1, NDR 2 am Vormittag, der heiße Draht, Plattenkiste. Immer dicht am Hörer, denn er war einer von ihnen. Ob im Studio oder bei den vielen Live-Sendungen von draußen.
Und hier sind wir. Guten Abend, meine Damen und Herren. Egal, wo Sie uns hören, ob Sie uns im Auto hören, zu Hause, im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder am Arbeitsplatz. Sie haben wieder einmal ausgesprochen guten Geschmack bewiesen dadurch, dass Sie uns NDR 2 zu sich nach Hause gelassen haben.
Und dann war da noch sein Markenzeichen.
Jupp. Ich glaube, der Urvater war Werner Buttstedt, der nach getaner Arbeit sagte, jupp. Und das habe ich adaptiert.
Jupp. Wird zum geflügelten Wort. Genau wie das Duzen. Er duzte seine Fans und sie ihn. Herr von Tiedemann sagte keiner. Carlo war immer Carlo.
Ich finde, Das Sie ist ein Stolperstein im Umgang mit Menschen. Der Tiedemann ist einer von uns. Mit all meinen großen Fehlern, die ja bekannt sind, aber auch meiner permanent guten Laune, die nicht gespielt ist.
Neben dem Radio und der aktuellen Schaubude kannten die Zuschauer den Moderator auch aus Show und Co. mit Carlo, sein Ausflug zum ZDF. Diese Sendung schmiss er aber nach 11 Folgen, weil ihm das enge Korsett der Redakteure nicht passte.
Ihr alle seid doch Marionetten auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit. Und ihr habt das zu tun, was wir sagen. Oh, hab ich gesagt. Das ist ein geiler Satz. Bin nach der Sendung zum Telefon gegangen, hab Peter Bartels, den Chefredakteur der Bild, angerufen und gekündigt. Nie wieder.
Es gab aber auch die andere, die skandalträchtige Seite von Carlo von Tiedemann in den 80er Jahren. Er selbst fasste diese Phase einmal prägnant zusammen.
Ein beschämendes Kapitel meines Lebens. Kokain, Alkohol, Bordelle, Betrug, Lügen, Scheiß. Kacktyp.
Es folgten Spielsucht und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe.
Und weiß bis heute eigentlich nicht, wie das passieren konnte. Ich behaupte einfach mal, der liebe Gott hat mich von alleine gelassen. Der wollte mal wissen, wie ist dieser Typ eigentlich ohne mich? Und das ging gewaltig in die Hose.
Aus der Situation befreite sich Carlo von Tiedemann selbst. Freunde hätten seine Schulden übernommen, aber er brauchte den Schmerz als Therapie.
Wenn ich deine Hilfe nicht in Anspruch nehme, dann hänge ich da wahrscheinlich jahrelang drin. Ja, hat er gesagt, dann brauchst du ganz lange. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich den langen Weg.
Der NDR war Carlo von Tiedemann und umgekehrt. Und das über 50 Jahre. Auch in schweren Zeiten. Wohl auch, weil seine Fans ihm alles verzeihen konnten.
Ich glaube, hunderte Briefe, hunderte Anrufe, die gesagt haben, lasst uns den Verrückten. Und ich glaube, letztendlich hat die Reaktion der Öffentlichkeit dafür gesorgt, dass der NDR gesagt hat, der hat so ein Standing, den können wir nicht weghobeln, die Burschen.
Seit den 90er Jahren wurden die Schlagzeilen weniger. Carlo von Tiedemann erkannte und bekämpfte seine Süchte, aber auch seine gesundheitlichen Probleme. Zwei Hirntumore und ein Herzleiden. Aber the show must go on. Carlo erhielt neue Chancen im Radio und Fernsehen, war Stadionsprecher bei Heimspielen des HSV und hat sogar mal gesungen.
In Hamburg sind die Nächte lang, so viele schöne Stunden lang.
In der NDR-Quizshow konnte er ab 2004 in über 300 Folgen seine Schlagfertigkeit, seinen Humor und seinen Charme voll ausspielen.
Was trägt Carlo unter dem Kilt? Ich mach's kurz. Eine kleine Zündschnur und zwei größere Böller. So, ab geht's.
Ich habe mich eigentlich nie vorbereitet.
Da kamen dann, das gebe ich zu, völlig wahnsinnige Begrüßungen, wo ich dann auch merkte aus den Augenwinkeln, dass ein Kameramann oder so, hoppala, boah, das ist aber gut drauf.
1997 wechselte Carlo von Tiedemann von NDR 2 zu seiner neuen Heimat, nur ein Haus weiter, zum Hamburger Radiosender NDR 90,3. Bis zuletzt.
Die Arme von Mary gehörten angeblich einer Dame namens Mary, die als Melkerhilfe während eines kurzen Tirolaufenthaltes lernte, Kühen durch Handauflegen das Schwanzwedeln abzugewöhnen, damit der Melker während des Melkens nicht vom Melkschemel gewischt wird. Ich finde, gerade in diesen Zeiten, die so ernst sind, kannst du wirklich so einen totalen Schwachsinn ablassen.
Ich bin morgen um 13 Uhr wieder im Ruhr. Weil ich einfach Bock habe.
Radio, sagte er einmal, sei ihm wichtiger gewesen als Fernsehen.
Ein Leben ohne Radio, Fernsehen ist auch prima. Wenn Fernsehen kommt, ist gut, aber ein Leben ohne Radio geht nicht bei mir.
Mit Carlo von Tiedemann geht einer der letzten großen deutschen Entertainer, der von sich selbst einmal sagte, ich hatte den besten Beruf der Welt.
Spaß, 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 Spaß. War schön.
Carlo von Tiedemann ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das war ein wunderschöner Nachruf von Lars Henning. Jetzt ist es 0.28 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kühn und einem historischen Ereignis für die Handballer der Füchse Berlin. Sie haben erstmals in der Vereinsgeschichte den deutschen Meistertitel geholt. Am abschließenden Spieltag nutzten sie den Matchball und gewannen bei den Rhein-Neckar-Löwen trotz einer miesen ersten Halbzeit mit 38:33. Jens-Christian Gussmann war dabei.
Auch die Füchse können Fehler machen. Auch den Berlinern glückt nicht alles. Vor allem, wenn der Kopf plötzlich im Spiel ist. Sportvorstand Stefan Kretschmer.
Da war so viel Druck auf dem Kessel die ganze Woche schon. Also man hat es natürlich der Mannschaft auch angemerkt, sowas kriegst du ja nicht raus. Hier geht's heute um was. Wenn ich sage, wir hätten keinen Druck gehabt die letzten Tage, Da war richtig Alarm.
Die Rhein-Neckar-Löwen trafen in der ersten Halbzeit fast jeden Wurf. Die Deckung der Füchse war nur physisch anwesend, aber mit den Gedanken offensichtlich ganz woanders. 20 Gegentore in einer Halbzeit, minus 3 zum Wechsel. In der Kabine ergriff dann Welthandballer Matthias Gitzel das Wort.
Heute war vielleicht die schwerste Aufgabe in den letzten paar Monaten. Wir hatten nicht so gut gespielt, wir waren vielleicht ein bisschen nervös für diesen finalen Moment. Aber am Ende habe ich gesagt, in die Halbzeit, hey Jungs, wir sind die beste Mannschaft in der Welt. Lass uns das zeigen. Das ist nur Handball.
Und diese beste Mannschaft schüttelte sich einmal zu Beginn des zweiten Abschnitts und dann legte sie los. Aus minus 3 wurden schnell plus 6. In den Schlussminuten war dann nur noch Schaulaufen angesagt und Vorbereiten auf die Meisterfeier. Der Befehl dazu kam vom Sportvorstand.
Also heute ist Feuer frei.
Direkt neben der Halle ist ein Flugplatz in Mannheim. Da wartete bereits eine Chartermaschine. Die brachte das Team schnell in die Hauptstadt. Und da wurden aus den Füchsen Feierbiester.
Die Berliner also deutscher Meister knapp vor Magdeburg. Der SCM gewann am letzten Spieltag deutlich bei der SG Bietigheim und hat sich damit ebenfalls für die Champions League kommende Saison qualifiziert. Bietigheim muss dagegen nach nur einem Jahr wieder runter in Liga 2. Und zwar, weil sowohl Stuttgart als auch Erlangen am Saisonfinale gewonnen und damit Bietigheim noch überholt haben. Alle Ergebnisse und die Abschlusstabelle gibt's auf sportschau.de. Dort finden Sie auch alles zum Tennis-Grand-Slam-Turnier in Paris. Das ist Geschichte. Und zum Abschluss hat sich Carlos Alcaraz zum Sandplatzkönig gekrönt. Der Spanier gewann das Marathonfinale gegen den Weltranglisten ersten Jannik Sinner in 5 Sätzen. Und so hat unser Reporter Guido Ringel die letzte Szene dieses Matches geschildert.
Matchball. Carlos Alcaraz. Der Spanier hat Jannik Sinner niedergerungen. Der hat jetzt Aufschlag. Der Weltranglisten erste Sinner geht dem Ball hinterher. Guter Passierball von Carlos Alcaraz. Match in der Tasche. Er liegt im Sand. Er flippt aus. Die Shrimps fliegen aus der Paella.
Ja, bei so einem Match hielt es am Ende keiner mehr auf den Sitzen oder in der Pfanne. Carlos Alcaraz, der strahlende Gewinner in Paris, seine Siegprämie rund 2,5 Millionen Euro. Knapp 5 Millionen Euro gibt es für den Sieger der Fußball Nations League und diese Siegprämie hat sich Portugal geschnappt. In einem dramatischen Finale in München gab es einen Sieg nach Elfmeterschießen gegen Spanien. Philipp Hofmeister erzählt mehr.
Cristiano Ronaldo und Portugal feiern eine wilde Party. In München. 120 dramatische, teils hochklassige Minuten brachten keinen Sieger. Spanien war zweimal in Führung gegangen durch Zubimendi und Oyarzabal. Portugal kam zweimal zurück, traf durch Nuno Mendes und den nimmermüden Cristiano Ronaldo. In der Verlängerung passierte wenig. Das Elfmeterschießen, das Drama vom Punkt musste also entscheiden. Da versagten ausgerechnet dem Routinier Alvaro Morata auf spanischer Seite die Nerven. Alle 5 portugiesischen Schützen trafen und am Ende jubelt Portugal nach Elfmeterschießen und krönt sich zum Nations League-Sieger 2025.
Den Titel klar verpasst hat die deutsche Mannschaft am Ende nur Platz 4. Im kleinen Finale gab es eine 0:2 Niederlage gegen Frankreich. Weiter geht's für die DFB-Elf Anfang September. Dann beginnt die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr mit der Partie in der Slowakei.
Der Sport war das mit Moritz Kühn.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0:32 Uhr mit Wolfgang Berger. Etwa 300 Nationalgardisten sind auf Anordnung von US-Präsident Trump in Los Angeles eingetroffen. Die Soldaten sollen nach Angaben des Militärs Bundeseigentum und Personal schützen. Nach Medienberichten kam es zu einer Konfrontation zwischen Soldaten und Demonstranten. An einem Bundesgefängnis in der Stadt gingen Nationalgardisten und Sicherheitskräfte des Bundes zum Teil mit Tränengas vor, um Demonstranten zurückzudrängen, wie Fotos und Videos zeigen. Auch Rauchgranaten und Pfefferspray sollen eingesetzt worden sein. US-Präsident Trump hatte entschieden, 2000 Nationalgardisten nach L.A. zu schicken. Er reagierte damit auf die massiven Proteste dort gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE. Gegenüber Reportern schloss Trump nicht aus, auch in anderen Städten der USA Soldaten einzusetzen. Russland hat am späten Abend offenbar erneut die ukrainische Hauptstadt angegriffen. Nach Angaben aus Kiew gab es massive Drohnenattacken. Die Flugabwehr sei aktiv gewesen, berichtet die Luftwaffe. Ob es Schäden oder Opfer gibt, ist derzeit nicht bekannt. Auch in anderen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst, etwa in den Städten Sumy oder Kharkiv. Hunderttausende Menschen haben in Berlin den Karneval der Kulturen gefeiert. Nach Angaben der Veranstalter besuchten etwa 750.000 Menschen den traditionellen Umzug durch die Stadt. Den Karneval der Kulturen gibt es seit 1996. Er findet immer am Pfingstwochenende in Berlin statt und wirbt für kulturelle Vielfalt. Carlo von Tiedemann ist tot. Der langjährige NDR-Moderator starb gestern im Alter von 81 Jahren in Hamburg, wie seine Familie dem NDR bestätigte. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Wenn auf einen Menschen die Bezeichnung NDR-Urgestein zutrifft, dann ist es Carlo von Tiedemann. So würdigte ihn NDR-Intendant Joachim Knuth. Der NDR habe Carlo von Tiedemann viel zu verdanken. Über 50 Jahre hatte er für den Norddeutschen Rundfunk moderiert, so lange wie kein anderer. In den vergangenen Jahren hatte er aber immer häufiger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der nach eigenen Worten tiefgläubige von Tiedemann engagierte sich auch für die Hamburger Stiftung Kinderhospiz Sternenbrücke. Neben großen Erfolgen gab es auch Niederlagen. Drogensucht und Schulden. Umstände, aus denen er sich selbst befreite.
Und das Wetter in Deutschland. In der Nacht wechselnd bewölkt mit einigen Schauern, nach Süden oft klar, 11 bis 3 Grad. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Am Dienstag im Norden unbeständig mit Regen, im Süden sonnig und trocken, 15 bis 26 Grad. Und am Mittwoch nur über der Mitte einzelne Schauer, sonst freundlich, 17 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da haben wir nur eine Entwarnung für die B35 Germersheim Richtung Bretten. Hier ist kein Falschfahrer mehr zwischen Germersheim und Philippsburg-Rheinsheim unterwegs. Gute Fahrt!
Die ARD-Infonacht.
Mit Milat Kupay. Seit 10 Jahren fährt Dänemark einen neuen Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik. Das Land nimmt kaum noch Geflüchtete auf. Wie das dänische Modell im Alltag funktioniert und ob es auch ein Vorbild für Deutschland sein könnte, das ist jetzt Thema bei Janina Werner im Weltspiegel-Podcast.
Wir sind hier eingeschlossen. Du bist kein freier Mensch. Wir sind gezwungen, hier zu bleiben. Wir haben keine Zukunft. Ich bin denen völlig egal. Ich bin nur ein Stück Fleisch, das hier herumläuft.
Das sagt Fahad, der sitzt seit 8 Jahren in einem dänischen Abschiebegefängnis, denn sein Asylantrag wurde abgelehnt. Und seit 2015 fährt das Land einen harten Migrationskurs. Und auch jetzt unter den Sozialdemokraten, die seit 2019 an der Macht sind, hat sich der Kurs nochmal verschärft. Das Land nimmt kaum noch Geflüchtete auf und abgelehnte Asylbewerber werden in gefängnisähnlichen Lagern untergebracht. Was heißt das für die Menschen, die es betrifft und wie kommt das eigentlich bei den Dänen an? Darüber spreche ich mit der ARD-Korrespondentin Julia Weschenbach. Hallo Julia.
Hallo Janina.
Für die Weltspiegel-Doku bist du ja mit deinem Kollegen Christian Blenker unterwegs gewesen und du bist ja auch durch das Land gereist und hast ja auch mit Geflüchteten gesprochen. Also eben diejenigen, die von dieser harten dänischen Migrationspolitik betroffen sind. Was haben die dir denn so erzählt?
Ja, wir sind ausgerechnet auf die Insel Ärø gereist, um Geflüchtete zu treffen. Das ist so eine dänische Urlaubsinsel. Und da haben wir mit einer syrischen Familie gesprochen, die seit 2017 in Dänemark ist. Der Papa sogar schon 2 Jahre früher oder länger. Und die kamen uns ziemlich gut integriert vor. Die haben Dänisch mit uns gesprochen. Die Kinder gehen hier zur Schule. Aber trotzdem wissen sie eigentlich eben, dass sie keine Zukunft in Dänemark haben, weil Dänemark so Menschen wie sie zurückschicken will, sobald die Situation in ihrem Heimatland ein bisschen besser ist. Und deswegen bekommen die immer nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis für 2 Jahre am Stück. Und die läuft jetzt nächstes Jahr wieder aus. Und je nachdem, wie die Situation dann ist, könnte es eben sein, dass sie ganz plötzlich zurück müssen. Das hat uns die Mama der Familie Alla erzählt. Sie sagt, es ist ganz schwierig, hier in Sicherheit, in Stabilität zu leben, weil die Dänen eben ganz kritisch drauf gucken, ob man weiter einen Anspruch auf Asyl hat. Und deswegen fühlt man sich die ganze Zeit eigentlich unter einem ziemlichen Druck. Und wir haben auch Alas beiden Söhne getroffen, mit denen haben wir ein bisschen Basketball gespielt an der Schule. Und gerade für die beiden wäre das natürlich total heftig. Die sind Teenager beide, die leben jetzt schon ihr halbes Leben in Dänemark und können sich an kaum noch was anderes erinnern. Und davon hat uns zum Beispiel der ältere Sohn Abdul erzählt.
Also wir haben ja wohl auch Helden snart ein Buschliu.
Der sagt, die haben sich jetzt hier ein Leben aufgebaut mit Freunden, haben die Sprache gelernt, eine Ausbildung, und es wäre halt hart, das von jetzt auf gleich alles zurücklassen zu müssen. Die haben auch uns erzählt, ihr Arabisch sei jetzt auch gar nicht mehr so gut, dass sie so nahtlos in eine arabische Schule gehen könnten in Syrien. Also für die ist einfach Dänemark jetzt ihr Lebensmittelpunkt, und da können sie aber eben jederzeit rausgerissen werden.
Seit 2015 fährt Dänemark einen harten Kurs in Sachen Asyl- und Migrationspolitik. In der dänischen Politik heißt es, wir müssen die Sozialsysteme schützen. Deswegen nimmt das Land kaum noch Geflüchtete auf. Asylbewerber, die es aber ins Land geschafft haben, leben in gefängnisähnlichen Lagern. Der Staat darf ihnen sogar Schmuck abnehmen, wenn dieser einen bestimmten Wert übersteigt. Und es gibt ein sogenanntes Ghetto-Gesetz. Das soll einen gewissen Anteil an nicht-westlichen Ausländern in Stadtvierteln unterbinden. Und wie ist das dann für so eine syrische Familie, die dann auf so einer kleinen, idyllischen Insel lebt? Weil wahrscheinlich waren da jetzt nicht noch so viele syrische Geflüchtete untergebracht, oder?
Nein, das ist ganz spannend. Sie haben uns erzählt, dass es nur 6 syrische Familien insgesamt auf dieser Insel gibt. Und das merkte man der Insel auch so ein bisschen an. Die war jetzt eher geprägt von vielen Touristen und Dänen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Leben, als wenn man jetzt in so eine Stadt kommt. Und Dänemark macht das ganz bewusst, verteilt die Geflüchteten im ganzen Land. Und diesen Syrern ist jetzt eben die Insel zugeteilt worden. Und für die Mutter, die hat uns auch erzählt, es war eine ziemliche Umgewöhnung. Die kommen aus Aleppo. Sie ist so das Großstadtleben gewohnt, und dann landete sie auf einmal auf dieser kleinen Insel, die ja so ein bisschen isoliert ist, wo man mit der Fähre natürlich erst mal aufs Festland muss, um in größere Geschäfte gehen zu können oder so. Das war für die schon eine Umstellung auch. Aber es ist natürlich der Integration dienlich, weil sie einfach in eine dänische Schule da sofort gegangen sind und ganz viele Dänen kennengelernt haben.
Und sag mal, diese Familie muss jetzt warten, bis sie ihren Aufenthaltstitel verlängern können. Aber andere Asylbewerber, die zum Beispiel ja schon abgelehnt worden sind, die werden in Abschiebegefängnisse untergebracht. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, wie sieht's da aus? Was ist das für ein Ort? Weil das ist ja nicht, was man so täglich irgendwie sieht.
Nee, Kritiker nennen das Abschiebegefängnisse. Die Regierung sagt dazu Ausreisezentren. Davon gibt's mehrere im Land. Eins auch speziell für Familien, und wir haben jetzt eins besucht, das so wirklich mitten auf dem platten Land liegt in Jütland, im Nichts zwischen Feldern und ein bisschen Wald. Da ist ein ganz großer Zaun drumherum, und drinnen steht so ein ehemaliges, also es war früher tatsächlich ein richtiges Gefängnis, und da sind dann noch so Baracken errichtet worden, in denen die Menschen wohnen, also abgelehnte Asylbewerber, aber auch welche, die geduldet sind, die mal eine Aufenthaltserlaubnis hatten, die sie verloren haben. Wir haben da einen Bewohner in diesem Zentrum besucht, der lebte in einem ziemlich kleinen Zimmer. Da lag so eine Matratze auf dem Boden, und das war es dann auch schon. Es war jetzt auch nicht besonders sauber da, hat ein bisschen gemüffelt vielleicht. Man hat einfach gemerkt, dass die Menschen da so rumhingen und keinen Lebensinhalt haben. Die wissen nicht, womit sie ihren Alltag füllen sollen. Die fristen da tatsächlich ein ziemlich trostloses Dasein.
Und wer sitzt denn dann so in so einem Abschiebegefängnis? Was sind das für Menschen und wie viele sind das vielleicht auch?
Da, wo wir waren, in Kersulgor, da sind mehr als 200 Menschen untergebracht, fast ausschließlich Männer. Das sind zum Teil Menschen, die einen Aufenthaltserlaubnis eigentlich hatten, dann aber zum Beispiel straffällig geworden sind, und dann hat ein Gericht sie zur Ausreise verurteilt, und jetzt können sie aber vielleicht nicht ausreisen, weil Dänemark kein Abkommen mit ihrem Heimatland hat oder weil ihr Leben in ihrer Heimat erwiesenermaßen bedroht ist, also vielleicht, weil ihnen da eine Todesstrafe droht. Und dann gibt's andere, die haben einfach keine Aufenthaltserlaubnis bekommen, die hatten nie eine. Und da haben wir den Fahad getroffen, der ist 27, ist Kurde aus dem Iran, und der wohnt tatsächlich schon seit 8 Jahren in diesem Ausreisezentrum.
Du erhielst ihn, du eigentlich nur hier, du musst arbeiten.
Der Vater hat uns erzählt, er fühlt sich da total eingeschlossen. Er hat keine Möglichkeiten, er darf nicht arbeiten, er hat keine Zukunft, das weiß er. Und außerdem hat er das Gefühl, dass er den Leuten, die dort auch im Ausreisezentrum arbeiten, ihn betreuen, dass er denen völlig egal ist, dass er denen egal ist. Er sagt wörtlich, er sei nur ein Stück Fleisch, das da rumläuft. Es habe ihn noch nie jemand gefragt, wie es ihm geht. Und er ist aber eben gezwungen, da zu sein. Bei Fahad ist die Situation so, dass er nicht in den Iran zurück will, aber Dänemark will ihn eben auch nicht haben. Und weil Dänemark nicht mit dem Regime im Iran zusammenarbeitet, können sie ihn nicht dorthin abschieben. Aber wie er gerade im Turmen erzählt hat, darf er in Dänemark jetzt eben auch nichts. Und sein Vorwurf ist so ein bisschen, dass man versucht, ihn im Ausreisezentrum mürbe zu machen mit den schlechten Bedingungen und den wenigen Rechten, die man da hat, damit er dann doch irgendwann freiwillig geht, weil es in diesem Zentrum zum Beispiel so ist, dass die Bewohner tagsüber raus dürfen und abends müssen sie sich dann aber wieder im Zentrum melden und da übernachten. Und das ist für Fahad eine ganz, ganz große Belastung, weil er nämlich eine kleine Tochter hat. Die wohnt aber 3 Stunden weg mit Bus und Bahn bei der Mama und deswegen kann er sie nur 2-mal im Monat sehen und davon hat er uns auch erzählt. Er sagt, keiner kann verstehen, wie es für ihn ist, da wieder fahren zu müssen. Jedes Mal, wenn er seine Tochter besucht hat, dann weint sie so fürchterlich und er kriegt ihr Weinen dann nicht mehr aus dem Kopf, wenn er zurück ist. Das läuft dann in Dauerschleife in seinem Kopf, sagt er. Also alles super hart für ihn da zu sein.
Und wenn er jetzt schon seit 8 Jahren, das ist ja eine unglaubliche Zeit, in diesem Abschiebegefängnis ist, klappen denn dann die Abschiebungen zum Beispiel auch schneller in Dänemark? Irgendwie wirkt es ja nicht so.
Nee, da muss man ein bisschen differenzieren, glaube ich. Wir haben auch mit dem zuständigen Minister gesprochen und der hat gesagt, Dänemark ist gut darin, Menschen, die zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen nach Dänemark kommen und solche, die eben relativ offensichtlich keinen Anspruch auf Asyl haben, abzuschieben. Aber in diesen ganz schwierigen Fällen, das haben wir jetzt wirklich gemerkt, auch als wir da waren an Fahads Beispiel und auch an anderen, wo jemand nicht freiwillig ausreist, aber es eben auch kein Abkommen mit dem Heimatland gibt, da haben wir gesehen, da hat Dänemark jetzt auch keine schnellen und einfachen Lösungen parat. Dann landen die abgelehnten Asylbewerber in solchen Zentren und das eben manchmal über viele Jahre, wie Fahad. Und der Minister, der sich damit beschäftigt, das ist ein Minister, der extra für das Thema Ausländer und Integration da ist. Kåre Dybvad heißt der. Und mit dem haben wir uns auch in Kopenhagen getroffen. Der macht den Job so seit ungefähr 3 Jahren. Und der hat uns erzählt, ja, dieses Ausreisezentrum, das ist ziemlich trostlos, aber das ist es auch mit Absicht. Er sagt, diese Ausreisezentren sind keine Gefängnisse, aber ja, die Bedingungen da sind ziemlich spärlich. Aber eben auch, weil er meint, wenn wir jetzt diesen abgewiesenen Asylsuchenden alle Möglichkeiten geben würden, wenn wir die hier arbeiten lassen würden, wenn die in einer Wohnung leben dürften, wieso sollten sie dann jemals freiwillig in ihr Heimatland zurückgehen? Da hätten sie ja gar keinen Grund zu. Der hat uns also quasi bestätigt, dass es so eine bewusste Strategie ist, diesen Menschen so wenig Chancen und so ein wenig freies Leben wie möglich zu geben. Und er sieht das sogar als Vorbild für andere Länder in Europa, auch für Deutschland. Da seien durchaus Dinge übertragbar.
Und das Image des Landes ist ja auch liberal, smart, Hygge, also so gemütlich sein. Gleichzeitig aber hast du jetzt ja uns auch erklärt, verschärft Dänemark seit Jahren seine Migrationspolitik und seine Gesetze. Und wie kommt das denn bei den Menschen auch an?
Die große Mehrheit der Dänen steht hinter dieser Politik, genau wie die große Mehrheit der Parteien im dänischen Parlament. Wir haben dazu in Kopenhagen mit einer Politologin gesprochen. Die steht dieser Linie selbst eigentlich ziemlich kritisch gegenüber, vor allem auch der Rhetorik, die in Dänemark da herrscht. Die hat uns aber trotzdem Folgendes gesagt. Die hat uns gesagt, es gibt eine große Unterstützung dieser Ausländerpolitik, die Dänemark führt. Und alle, die was anderes sagen, bekommen sofort zu hören, dass sie Halal-Hippies sind und dass sie die dänische Gesinnung, das Dänischsein untergraben. Das ist natürlich überspitzt formuliert, aber für die Dänen ist diese Linie in der Ausländerpolitik inzwischen normal, sagt sie. Und ja, es gibt natürlich auch Menschen, die dagegen sind, aber weitestgehend ist das Konsens. Und deshalb hat das Thema zum Beispiel bei der letzten Parlamentswahl auch kaum eine Rolle gespielt.
Danke, Julia.
Vielen lieben Dank.
Gerade haben wir von Julia gehört, wie es den Menschen im Land geht. Dänemark wird häufig als Vorbild für einen strikten Asylkurs genannt. Aber ist dieses harte Vorgehen bei der Migration wirklich besser und könnte man das einfach auf Deutschland übertragen? Gerald Knaus ist Soziologe und er hat auch viele Bücher zum Thema Migration geschrieben. Und er hat den EU-Türkei-Deal 2016 mit ausgehandelt. Hallo, Herr Knaus.
Hallo, guten Tag.
Sie waren ja selbst vor kurzem in Dänemark und was haben Sie da für einen Eindruck bekommen?
Ja, ich war mehrmals in Dänemark in den letzten Jahren, vor kurzem auch wieder Anfang des Jahres. Und mein Eindruck ist, dass man doch das eine oder andere von Dänemark lernen kann, dass sie Verbündete sein können auf der Suche nach einer Politik der humanen Kontrolle, dass aber andere Dinge, die in Dänemark klappen, in Deutschland nicht klappen werden, weil einfach die Dimensionen, die Zahlen, um die es geht, vollkommen andere sind. Also ganz kurz gesagt, die Dänen haben eine sehr kluge Politik, Ausreisepflichtige dazu zu bewegen, freiwillig auszureisen. Aber zu dem Zeitpunkt, dass ich in Dänemark war, gab es dort ungefähr so viele Ausreisepflichtige, wie ich kurz danach erfahren habe, in der Stadt Düsseldorf allein. Also die Zahlen sind einfach viel kleiner und dadurch sind Dinge möglich, die aufgrund der hohen Zahlen in Deutschland so praktisch nicht umsetzbar sind.
Da kommen wir bestimmt ja auch gleich nochmal genauer drauf, um das zu vertiefen. Also Ziel der dänischen Regierung ist ja, wie Sie selber so sagen, null Asylbewerber. Wie soll sowas denn möglich sein?
Naja, da kann man zwei Dinge sagen. Erstens liegt Dänemark ziemlich weit weg von Krisenregionen. Das heißt, jeder, der nach Dänemark will, reist durch eine ganze Reihe von sicheren Staaten. Und es gibt zwei Dinge. Das Rechtliche, man kann sagen, Menschen können ja den Asylantrag auch in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland stellen. Und natürlich das Politische. Politisch haben wir in Europa derzeit tatsächlich ein System, das sagt, Leute sollen den Antrag im ersten sicheren Staat stellen. Und so gesehen muss Dänemark nur signalisieren an mögliche Asylantragsteller, es ist besser für euch, ihr geht nach Frankreich oder ihr bleibt in Deutschland. Und das ist den Dänen in den letzten Jahren relativ gut gelungen.
Bevor wir gleich weiterreden, erkläre ich mal kurz die Sonderrolle Dänemarks. Dänemark hat innerhalb der Europäischen Union eine Sonderrolle in Bezug auf die Migrationspolitik. Denn Anfang der 90er Jahre einigten sich die damaligen Mitgliedsländer der EU, dass sie alles, was mit Migrationspolitik zu tun hat, gemeinsam regeln sollten. Dänemark hat sich aber damals ein sogenanntes Opt-out vorbehalten. Das Land kann also eigene Regeln aufstellen, wobei das grundsätzliche Recht auf Asyl trotzdem bestehen bleibt. Und eigentlich soll es ja eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik geben, aber Dänemark geht auch öfter einen Sonderweg. Warum?
Naja, also die Dänen haben schon ziemlich viele der gleichen Standards. Sie haben nicht alles Recht, weil sie eine Ausnahmeklausel hatten, als dieses Flüchtlingsrecht europäisiert wurde. Aber sie haben das meiste übernommen. Sie sind auch Teil des Dublin-Systems, sie sind ja auch in Schengen dabei. Und natürlich gilt auch die Menschenrechtskonvention. Also vieles von dem, was die Dänen machen, kann jedes Mitglied der EU auch machen. Ich glaube nur, dass die dänischen Regierungen der letzten Jahre erkannt haben, wenn die Bevölkerung nervös wird, und im Jahr 2016 gab es in Dänemark 20.000 Asylanträge. Das ist so, wie wenn es in Deutschland 260.000 gibt. Also schon relativ viel für ein kleines Land. Wenn die Bevölkerung nervös wird, dann muss man was tun. Aber es sollte etwas sein, was auch eine schnelle Wirkung hat. Und natürlich ist Dänemark kein Rechtsstaat und es kann nicht Recht brechen. Und da haben die Regierungen relativ schnell gehandelt und ja politisch erfolgreich. Also eine Partei wie die FPÖ in Österreich, ein Land, das ähnlich ist wie Dänemark, auch viele Asylanträge hat. Aber bei den letzten Wahlen war die FPÖ die erste Partei in Österreich oder die AfD in Deutschland, zweite Partei, erste Partei in vielen Bundesländern im Osten, zweite Partei in Bayern und Baden-Württemberg und Hessen. Das ist in Dänemark verhindert worden, auch durch eine proaktive Politik. Aber wie gesagt, für Deutschland kann die Lösung nicht national sein. Deutschland ist zu groß, mitten in Europa, ein Zielland für viele, die kommen. Deutschland braucht wirklich mit Verbündeten zumindest, mit einer Gruppe von Ländern, eine Lösung, die die irreguläre Migration in die EU insgesamt reduziert und kann da mit Dänemark zusammenarbeiten.
Warum wird dieser strikte Asylkurs oft für so ein Vorbild auch gehandelt in Deutschland? Und kann man das auf Deutschland übertragen, weil alleine geografisch die beiden Länder ja auch schon sehr unterschiedlich sind?
Ja, also eines wird in Deutschland sehr schwierig sein. Wir erleben gerade dieses Experiment. Derzeit versucht ja die deutsche Bundesregierung, ein ähnliches Ziel zu erreichen. Also das Signal in Deutschland mit den Binnengrenzkontrollen ist ja zu sagen, wir wollen eigentlich auch null Asylanträge haben. Denn idealerweise, das wird natürlich nicht passieren, weil es praktisch nicht umsetzbar ist, weil es nicht funktionieren kann, aber idealerweise wäre das Ziel dieser Binnengrenzkontrollen zu sagen, bleibt in Polen, bleibt in der Schweiz, bleibt in Frankreich oder bleibt in Österreich für den Asylantrag. Aber Deutschland probiert das. Warum wird es nicht klappen? Weil die Leute, die die EU erreichen, sind ja in der EU. Aus Afghanistan, aus Syrien, aus den Ländern Nord- oder Westafrikas. Und die verschwinden ja nicht. Also die gehen ja in irgendeines der EU-Länder. Und meistens gehen sie in ein EU-Land, wo sie zwei Dinge brauchen. Sie müssen wissen, dass sie human, das heißt so, wie das Recht es vorsieht, behandelt werden. Das wissen sie in Österreich, das wissen sie in Deutschland, das wissen sie in der Schweiz. Und zweitens gehen sie oft in Länder, wo sie schon eine Community haben. Also 80% der Syrer in den letzten Jahren erhielten Schutz in der gesamten EU, nur in Österreich und Deutschland. Also 4 von 5 Syrern gehen in diese beiden Länder. Und das lässt sich nicht einfach abstellen. Also Deutschland kann von Dänemark lernen, wie man über Migration diskutiert. Da haben die Dänen einige praktische Dinge gemacht, die sinnvoll sind. Ich glaube auch die Idee der sicheren Drittstaaten, wie sie die Dänen vorschlagen, ist extrem wichtig für Europa. Aber Deutschland kann nicht Dänemark sein. Dazu ist es zu groß.
Was würden Sie denn sagen, läuft in Dänemark gut und was könnte man gut auf Deutschland übertragen?
Also es sind Details, die gut sind, und es gibt eine große Botschaft. Die große Botschaft ist, es hängt sehr, sehr viel davon ab, wie viele Menschen kommen. Also wie sehr man sich um Einzelne kümmern kann, ob die Aufnahmekapazitäten ausreichen, hat mit der Zahl zu tun. Und in Deutschland waren es in den letzten Jahren halt Rekordzahlen. Die Dänen haben eine niedrigere Zahl. Aber abgesehen von diesem Punkt haben die Dänen in einigen Punkten auch sehr klare Botschaften. Also wer einen Asylantrag stellt und keine Aussicht auf Erfolg hat, und in Deutschland stellen immer noch viele aus Vietnam, aus den Westbalkanstaaten, in den letzten Jahren auch aus Moldau, auch aus Georgien, einen Asylantrag, wo im Grunde genommen weniger als 0,5% dieser Anträge aus diesen Ländern eine Chance auf Erfolg haben. Und da hat Dänemark eine klare Politik. Also diese Leute mit einem aussichtslosen Antrag werden auch gehört. Jeder wird gehört, das ist das Recht. Aber die werden ganz, ganz schnell bearbeitet und die bekommen dann auch keine Unterstützung. Also die Idee, dass, wie das in Deutschland lange der Fall war, jemand, der abgelehnt ist aus einem Land, wo es eigentlich keine Verfolgung gibt, dass das auch noch einige Monate dauert und dann noch Unterstützung bekommt, das sind Signale, das hat nichts mehr mit Flüchtlingsschutz zu tun. Und das haben die Dänen nicht. Und bei der Rückkehr setzen sie sehr, sehr stark auf freiwillige Rückkehr, inklusive Anreize, inklusive finanzielle Unterstützung. Sie wissen auch, wie schwierig es ist, Menschen in Länder zurückzubringen, wo die Länder nicht kooperieren. Und daher ist auch ein Anreiz, auch Druck. Man sagt den Menschen, ihr müsst ausreisen, ihr habt hier keine Chance. Das geht aber natürlich leichter, wenn die Zahl klein ist. Aber es ist auch der Anreiz, wir unterstützen euch, wie könnten wir euch auch finanziell helfen? Das eine oder andere, da kann man sicherlich auch lernen. Und das Letzte ist, ich glaube, das eine oder andere auch an den Verfahren ist vorbildlich. Also zum Beispiel, dass die Berufung bei einem abgelehnten Asylantrag, die wird automatisch schon vorbereitet. Also man nimmt an, dass jemand, der abgelehnt wird, automatisch auch in die Berufung geht. Man kann natürlich sagen, ich will nicht berufen, ich reise gleich aus. Aber dadurch, dass man das annimmt, die Fristen werden verkürzt. Auch die Wartezeit. Und auch für diejenigen, die am Ende Schutz bekommen, ist ja ein schnelles Verfahren immer besser als ein langsames.
Der Weltspiegel-Podcast mit Janina Werner. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Am vergangenen Wochenende stimmte Italien in einem Volksentscheid über 5 Themen ab. Es ging unter anderem um das Arbeitsrecht in Italien oder die Frage, wann Einwanderer die italienische Staatsbürgerschaft erhalten dürfen. Bis zum Nachmittag konnten die Wählerinnen und Wähler gemeinsam abstimmen. Anna Giordano.
Die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger haben bei jedem Thema mehrere Möglichkeiten. Sie können Ja ankreuzen, wenn das bestehende Gesetz aufgehoben werden soll, oder Nein, wenn das Gesetz so bleiben soll, wie es ist. Und sie können sich bei einzelnen oder bei allen Themen enthalten. Ein Thema des Referendums bewegt die Öffentlichkeit in Italien besonders. Die Frage, ob Einwanderer aus Nicht-EU-Staaten die italienische Staatsbürgerschaft bereits nach 5 statt wie jetzt nach 10 Jahren erhalten sollen. Linke Parteien argumentieren, dies erleichtere die Integration und verweisen auf andere EU-Länder, die bereits kürzere Fristen haben. In Deutschland wurde die Frist etwa im vergangenen Jahr von 8 auf 5 Jahre gesenkt. Die rechten Parteien Italiens argumentieren, eine vollständige Integration sei nach 5 Jahren nicht gewährleistet und befürchten, die kürzere Frist könne Anreize für Migranten schaffen, nach Italien zu kommen. Auch Ministerpräsidentin Meloni sprach sich gegen die Änderung des bisherigen Gesetzes aus. Ich denke, das jetzige Gesetz zur Staatsbürgerschaft ist sehr gut. Es ist ein sehr aufgeschlossenes Gesetz, denn wir sind unter den europäischen Nationen, die jedes Jahr eine sehr hohe Zahl von Einbürgerungen vornimmt. Daher bin ich nicht dafür, die Fristen zu verkürzen. Die anderen 4 Fragen des Referendums beziehen sich alle auf das Arbeitsrecht in Italien. Es geht unter anderem darum, ob Arbeitnehmerrechte gestärkt werden oder ob Unternehmen umfassender bei Arbeitsunfällen haften sollen. Die Volksabstimmung geht auf die Initiative der Gewerkschaften und der linken Opposition zurück. Die Vorsitzende des Partito Democratico, Elli Schlein, sagte, 95% ihrer Partei hätten sich für die Volksabstimmung ausgesprochen. Ministerpräsidentin Meloni dagegen betonte, sie unterstütze die Themen des Referendums nicht. Sie werde zwar ins Wahllokal gehen, um zu zeigen, dass sie der Institution Volksentscheid an sich Respekt zolle, aber sie werde den Wahlzettel nicht entgegennehmen und entsprechend auch nicht abstimmen.
Ein Bericht war das von Anna Giordano. Sie hören die ARD-Infonacht jetzt gleich mit dem nächsten Nachrichtenüberblick.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Anke Arndt. Guten Morgen. Hunderttausende Menschen sind zum traditionellen Umzug des Karnevals der Kulturen in Berlin gekommen. Die Veranstalter meldeten 750.000 Besucher. Die Polizei sprach von einer 6-stelligen Zahl und bilanzierte eine friedliche und ausgelassene Feier. Fast 70 Gruppen zogen mehrere Stunden durch Friedrichshain. Zum ersten Mal fand der Umzug im Osten Berlins statt. Das Straßenfest am Blücherplatz in Kreuzberg geht heute zu Ende. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt die Pläne von Bundesinnenminister Dobrindt, die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten auszustatten. GdP-Chef Roskopf sagte in der ARD, gerade an Bahnhöfen verspreche man sich von solchen Tasern einen Mehrwert. Denn dort nehme die Gewaltbereitschaft etwa mit Messern zu. Die Linke warnte davor, dass der Einsatz von Tasern tödlich sein könne. Es seien dazu zahlreiche Fälle dokumentiert, so die Abgeordnete Bünge. In Brandenburg haben Sturmböen zahlreiche Bäume umstürzen und Äste herabfallen lassen. Das berichten mehrere Regionalleitstellen der Feuerwehr. Ricardo Westphal, RBB 24.
Zum Beispiel im Landkreis Oberhavel. Bei Dannenwalde musste die Feuerwehr einen Baum von den Gleisen holen. Deswegen kam es auf der Bahnlinie RE5 in Richtung Norden zu Problemen. Und in Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland fuhr eine S-Bahn laut Bundespolizei gegen einen Ast und kam auf offener Strecke zum Stehen. Der Verkehr der S5 war dort kurzzeitig unterbrochen. Verletzt wurde niemand. Weitere umgestürzte Bäume wurden auch im Landkreis Uckermark gemeldet.
Der Rundfunk- und Fernsehmoderator Carlo von Tiedemann ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das hat seine Familie dem NDR mitgeteilt. Aus Hamburg, Lars Hennig.
Über 50 Jahre, so lange wie kein anderer, moderierte Carlo von Tiedemann beim Norddeutschen Rundfunk. Sein Markenzeichen waren seine Stimme, sein Schnauzer und die Nähe zu seinem Publikum. 1971 ging er erstmals auf Sendung, zunächst als Reporter, dann als Moderator. Er war über viele Jahre das Aushängeschild bei NDR 2. Ab 1977 präsentierte er fast 1000 Sendungen der aktuellen Schaubude.
Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Spieltag der Bundesliga besiegten sie die Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim mit 38-33. Im Nations League-Finale hat Portugal gegen Spanien mit 5-3 im Elfmeterschießen gewonnen. Zuvor hatte die